Geistzeit, der theologische Podcast für geistreiche Gedanken.
Und für eine Theologie, die nicht aus der Zeit gefallen ist. RevLab. Herzlich willkommen zur neuesten Folge unseres Podcasts Geistzeit. Hallo Andi, du bist wie immer mit dabei.
Ja, Thorsten, bin neugierig auf dieses tolle Thema, was wir uns heute vorgenommen haben.
Ja. Und wir haben auch heute natürlich ein tolles Thema. Wir sind in unserer Gottesreihe. Was gibt's Neues von Gott? So, ist es neu für Gott selbst? Wer weiß, aber ist es neu für uns? Dinge, die wir noch nicht so auf dem Schirm hatten. Wir haben euch mit allerlei herausgefordert, ob Gott queer ist oder ob Gott behindert genannt werden kann, wie wir uns Gott vorstellen. Heute haben wir das Thema, wie jüdisch ist der christliche Gott? Wie jüdisch ist unser Gott? So, und das ist ein Thema, da haben wir uns auch wieder Verstärkung geholt. Ich begrüße ganz herzlich bei uns Kathi Ehrensberger.
Wunderbar, bei euch zu sein. Vielen Dank für eure Einladung bei dieser tollen und spannenden Serie, mit einem Input zu geben. Ich freue mich auf unser Gespräch, auf die Herausforderung und ich hoffe, es ist für alle, die mit uns sind, eine spannende Sache.
Das wird es ganz bestimmt sein. Ich habe dich kennengelernt, muss ich ein bisschen zu meiner Schande gestehen, erst vor einiger Zeit. Du hast bei Worthaus letztes Jahr Vorträge gehalten, die kommen jetzt gerade raus, wer das so verfolgt. Wir hatten eine große Tagung zu Paulus, du warst dabei. Und unser Ziel war, einzuführen Paulus' Verständnis heute. Und da haben wir uns gesagt, da gibt's heute ein Spektrum. Da gibt's so eine klassische Paulus-Exegese, die ist irgendwie, sagen wir mal im weitesten Sinne, reformatorisch orientiert und an klassischer evangelischer Theologie. Da haben wir auch Leute gehabt, da hatten wir Udo Schnelle, der ist vielen bekannt in der Theologie. Der hat, würde ich jetzt mal sagen, eine klassisch-historisch-kritische Sicht vorgestellt. Und dann war klar, wir wollen auch eine andere Seite. Wir wollen neue Zugänge zu Paulus, Paul within Judaism. Was das ist, das werden wir uns gleich näher anschauen. So, da habe ich dich aber erstmals kennengelernt. Du bist dieses Jahr wieder bei Worthaus. Du hast da richtig eingeschlagen. Und erstmal ein bisschen was zu deiner Vorstellung. Wenn man dich nicht mehr googelt, googeln war ja gestern, heute fragt man irgendeine KI. So, da habe ich mal die KI meines Vertrauens gefragt und die hat gesagt, du bist eine renommierte Theologin, Neutestamentlerin. Du hast studiert Theologie in Basel und Bern und warst dann Pfarrerin in der Schweiz, in der evangelisch-reformierten Kirche in Binningen-Botschmingen. Dann hast du an der University of Wales Neues Testament unterrichtet ab 2004. Und warst zuletzt 2017 bis 2022 in Potsdam. Da hattest du eine Forschungsprofessur für Neues Testament in jüdischer Perspektive am Abraham-Geiger-Kolleg der Universität Potsdam. Jüdische Hochschule, ne, jüdische Einrichtung. Das an sich ist ja wirklich schon spannend. Das heißt dann über dich, in ihrer Forschung beschäftigt sie sich insbesondere mit antijüdischen Stereotypen in der neutestamentlichen Exegese und Theologie, vor allem im Bereich der Paulusforschung und sucht nach Interpretationsansätzen zu deren Überwindung. Das werden wir uns gleich hören. Zwei Fragen zu deinem Lebenslauf. Wie kommt man als reformierte Theologin aus der Schweiz nach Wales? So, und wie kommt man von Wales an eine jüdische Hochschule nach Deutschland? Magst du uns da ein bisschen was dazu erzählen?
Ja, das ist eine spannende Geschichte, sogar für mich selbst. Also geplant habe ich das nicht. Aber schuld ist eigentlich an allem der Paulus. Aber der Paulus war ja nicht meine erste Liebe. Das ist so mein Bonmot. Aber seit ich die zweite Liebe entdeckt habe, bin ich nicht mehr von ihm losgekommen. Zu Paulus bin ich gekommen, sagen wir mal so. Also im Studium habe ich den Paulus nicht verstanden. Dachte ich auch, Pfarrerin kann man ja sehr gut sein, auch mit diesen wunderschönen Geschichten der Evangelien und diesen wunderschönen Geschichten der hebräischen Bibel. Und den Paulus dann benutzte ich für Beerdigungen, Römer 8, und für Trauungen, 1. Korinther 13. Klassisch. Irgendwann mal dann aber habe ich gedacht, naja, also immerhin ein Drittel des Neuen Testaments besteht aus sogenannten Paulusbriefen, also vielleicht muss ich mich jetzt da doch ein bisschen wieder annähern. Ich bin auch feministische Theologin. Und was mich sehr herausgefordert hat, war die feministische Theologie der 80er Jahre, die leider zum Teil auch sehr antijüdisch war. Und für mich war das ein Problem, weil ich mir nicht auf die Reihe kriegen konnte, dass wenn man sich für Frauenrechte und gegen die Verachtung von Frauen in der christlichen Tradition einsetzen will, dass man das auf dem Buckel von anderen, also über die Verachtung von anderen und in dem Fall von Juden macht. Mhm. Das hat mich herausgefordert, eine Dissertation zu schreiben während des Pfarramts zu feministischer Theologie und Paulus Interpretation. Mhm. Und über diese Dissertation, die ich in Wales geschrieben habe, teilzeitlich neben meinem Pfarramt, über diese Dissertation bin ich dann auch zu dieser Dozentur an der University of Wales gekommen. Und naja, dann ging es so ein paar Schritte weiter und über alte Seilschaften, die sich noch auf die Zeit in Basel zurückverfolgen ließen, kam ich in Kontakt mit Leuten, die in Potsdam das Institut für jüdische Theologie aufgebaut haben und das am Abraham-Geiber-Institut Rabbinerinnen und Rabbiner ausgebildet haben. Da kam die Anfrage, ob ich nicht Lust hätte, für eine Forschungsprofessur nach Potsdam zu kommen und das Projekt Encyclopedia of Jewish-Christian Relations zu betreuen. So, das war die Kurzfassung dieser langen Reise.
Ja, sehr spannend. Du hast dich Jahrzehnten mit Fragen beschäftigt, von denen man, glaube ich, wirklich sagen kann, sie sind in der heutigen neutestamentlichen Wissenschaft zentral. So, und sie kommen überall an, von der praktischen Theologie bis zur systematischen Theologie. Da sind sie noch längst nicht bearbeitet. So, und jetzt muss man auch sagen, die Dinge, über die wir gleich reden, da haben viele Menschen noch gar nicht so von gehört. So, das ist viel neu. Ich kann es bei mir auch mal sagen. Also hätte mir jemand vor 30 Jahren, 40 Jahren die Frage gestellt, wie jüdisch ist der christliche Gott, hätte ich gesagt, gar nicht. Weil ich komme aus einer Welt, ich bin in einer Welt groß geworden, da waren die Juden immerhin schuld daran, dass Jesus getötet wurde. So, Jesus hat sie provoziert, er hat ihrer Gesetzlichkeit widersprochen, ihrer Selbstgerechtigkeit, ihrer Rede vom Zorn Gottes und dass man durch Werke sich das Heil verdienen muss. So, und dann wurden sie so wütend, vor allem die Führer, dass sie ihn umgebracht haben. Und da ist einfach ein Riesengegensatz. Jesus hat einen Gott der Liebe verkündet und nicht so einen Rachegott, wie es ihn früher gab. Und darum haben sie ihn gehasst. So, und mit der Auferstehung ist quasi das Christentum entstanden. Gekreuzigten Messias gibt's ja gar nicht im Judentum. Und ein Sohn Gottes im Himmel ist auch gegen den Monotheismus. Da gibt's zwar eine historische Verbindung, so das Alte Testament ist Verheißung, das Neue Testament ist Erfüllung. Es gibt den alten Bund, so den jüdischen, und dann gibt's den neuen Bund, den christlichen. Aber es ist im Grunde zweierlei Glaube. So, auf der einen Seite ein ambivalentes Gottesbild, Gnade und Gericht. Auf der anderen Seite Versöhnung und Liebe. So habe ich es gelernt. Und dazu muss ich sagen, das habe ich jetzt nicht so gelernt irgendwo tief unten in Evangelikalien. Das ist die Quersumme aus Kinderbibeln, Religionsunterricht in der Schule, populäre Berichte und Religionsbücher, viele Predigten, was ich so gehört habe. Also nicht nur feministische Theologie, sondern alle möglichen Strömungen. Das habe ich so gelernt. So, und dann nach und nach und nach, jedes Jahrzehnt mehr gemerkt, das ist nicht nur ein bisschen schief, das ist sehr falsch. Wie war deine Entdeckungsgeschichte? Hast du das sofort in den ersten Semestern für dich sortiert oder wie hat sich das bei dir dargestellt?
Nein, habe ich natürlich nicht. Aber ich bin mit einem niedrigen Vorverständnis, so wie du es geschildert hast, ins Studium eingestiegen. Ich bin mit vielen Fragen ins Studium eingestiegen, Anfragen an klassische theologische Lehren, weil ich aus der feministischen Seite kam, die viele dieser traditionellen Dogmen bereits hinterfragten. Und ich glaube, das hat mir den Blick geschärft sehr früh, dass da einiges nicht stimmt und quer läuft. Dann muss ich dazu noch sagen, ich hatte während des Studiums sehr früh 3 Kinder zur Welt gebracht. Also ich habe studiert und Windeln gewechselt gleichzeitig. Das erdet eine Frau, auch einen Mann. Und die gewisse Abstraktionen, die in den Lehrbüchern standen, die gingen nicht zusammen mit Windeln wechseln. Und Babys, die Nacht durchgeschrien haben. Versteht ihr? Und ich glaube, das hat mir geholfen, kritische Fragen zu stellen und immer zu fragen, hält das wirklich durch, wenn ich das am Alltag an meinem und am Alltag der meisten Menschen messe. Das ist ein Grundcredo, das mich immer noch trägt. Eine Theologie, die nicht im Alltag, und zwar da, wo wir am Boden stehen und, wie gesagt, Windeln wechseln, Babys schreien, alte Menschen wollen gepflegt werden, Menschen, die spezielle Bedürfnisse haben müssen, die Bedürfnisse befriedigt haben. Wenn die Theologie da nicht verhält, dann ist sie nicht wahr. Das ist oder der Grundkonsens. Und deshalb kam diese Frage mit, also die Grundfrage, die mich im Studium beschäftigt hat, ist, woher kommt die Frauenverachtung in unseren Gesellschaften? Woher kommt die Gewalt, die nicht nur symbolische, sondern auch reale Gewalt Frauen gegenüber? Woher kommen die Missbrauchsgeschichten Frauen gegenüber? Wo sind die Wurzeln? Sind die auch in meiner so lieben christlichen Tradition? Ich bin in einem christlichen Haus aufgewachsen, sehr liberal, aber in einem christlichen Haus. Wir gingen sonntags zur Kirche. Mein Onkel war Pfarrer. Ich habe ihn geliebt. Die Kirche war wunderschön. Kann es sein, dass diese mir so liebe Tradition eine so schreckliche Geschichte, eine so schreckliche Auswirkung hat ins Leben von Frauen? Das war meine Grundfrage. Und darüber bin ich zur Grundfrage der Judenverachtung gelangt. Kann das sein, dass diese beiden Traditionen, diese Traditionsstränge, die wirklich in der, seit sagen wir mal 1500 Jahren, die westliche Geschichte geprägt haben, kann es sein, dass diese Verachtenstraditionen wirklich im Christentum verwurzelt sind?
Und vielleicht können wir da noch mal ganz kurz zurückkommen. Wir haben ja vor einiger Zeit so einen kleinen Gang durch die Schweizer Theologie angefangen in unserem Podcast Geistzeit, kam dann zur Kirche, Frauenbewegung, zu feministischer Theologie in der Schweiz, wurden wunderbar auf dem falschen Fuß erwischt und haben, glaube ich, 4 oder 5 Folgen geplant, war eine, aber wir haben gemerkt, das ist so ein großes Ding und da ist so viel Nachholbedarf für uns, aber auch für die Theologie in der Schweiz, dass wir da ordentlich nachgelegt haben. Und da kamen wir schon an den Punkt, dass es eben dort in den, keine Ahnung, Ende 70er, 80er Jahre eben urplötzlich auffiel, dass ausgerechnet in der feministischen Theologie ein Mechanismus sich eingeschlichen hat, wo man in einer Art und Weise mit, ich sage es erstmal in meinem Wording, mit Klischees über das Alte Testament, über das Judentum, über die Glaubenspraxis, über die Gottesvorstellung gearbeitet hat, sodass urplötzlich eine Befreiungstheologie, feministische Theologie sich mit dem Vorwurf des Anti-Jüdischen auseinandersetzen musste. Könntest du da noch mal ganz kurz drauf eingehen, weil das ist jetzt eine interessante Sache. Du sagst die beiden Stränge, aber da gab es ja mal so eine echte Reibungsfläche zwischen den beiden.
Die gab es tatsächlich und die hat mich sehr herausgefordert. Ich kann euch erzählen, also da war, palästinensische Frauen haben die Liturgie für den Weltgebetstag vorbereitet. Ich kann mich ans genaue Jahr jetzt nicht mehr erinnern. Und diese Liturgie war dezidiert antijüdisch. Also sie war feministisch geprägt, aber antijüdisch. Und ich war damals im jüdisch-christlichen Gespräch aktiv hier in Basel und habe mich gefragt, wie kann das sein? Also einerseits, ja natürlich habe ich hohe Sympathien und will palästinensische Frauen unterstützen in ihrem Anliegen für Befreiung und gegen Unterdrückung. Und gleichzeitig werden die Juden des Staates Israel zu den Antagonisten, zu den Antagonisten gegen die Befreiungsoption palästinensischer Frauen. Und das hat mich herausgefordert, tatsächlich hinzugucken. Und ich habe mich mit diesen feministischen Antijudaismen angefangen auseinanderzusetzen, die tatsächlich schrecklich waren. Also da es war dann also der Gottesmordvorwurf, der wurde dann variiert zum die Muttergöttin wurde gemordet, also der patriarchale Gott des Alten Testamentes hat die vorherige Muttergöttin quasi gemordet. Also sind die Juden schuld an der Eliminierung des Matriarchats. So, also solche Dinge kamen heraus. Und das ist jetzt nur ein Teil und die Wiederholung der ganzen Frage, also des Gottesmordes dann auch in der Geschichte Jesus. Da hat sich vieles getan. Also das war so wie ein kritischer Flashpunkt, an dem dann tatsächlich auch eine Auseinandersetzung innerhalb der feministischen Theologie aufgebrochen ist und stattgefunden hat. Und Luise Schottroff zum Beispiel war eine der führenden Frauen, die dazu publiziert hat. Und sie hat einen Aufsatz geschrieben zu Paulus, zum Juden Paulus, der mich sehr inspiriert hat. Also das war so, und ich bin aus dieser Auseinandersetzung, die ich sehr auf der praktischen Ebene für mich angefangen hat, ich habe durch diese Auseinandersetzung mich herausgefordert gefühlt, auch nochmal wieder wissenschaftlich zu arbeiten.
Ja, das ist sehr schön, weil wir sind jetzt schon so an dieser Grenze, wo man merkt, die Zusammenhänge, in denen wir ein Thema entdecken, auch du für dich biografisch und die ganzen Spannungen und das konkrete, geerdete Leben mit den wunderbaren Gedanken der Theologie, das gehört alles zusammen. Und diese Zusammenhänge, in denen wir es entdecken und dann gepackt werden und weiterdenken, die führen uns dann tatsächlich in die konkreten Details und die inhaltlichen Fragen. Das könnte jetzt in unserem Podcast hier eben auch dieser Punkt sein, wo wir es ein bisschen jetzt auf die inhaltliche Ebene bringen. Du schreibst in einem der Texte, die du uns zugeschickt hast, so nach dem Motto, das wäre ganz gut, wenn wir die mal nochmal aufmerksam durchlesen. Du schreibst, nach wie vor stellt die Aufgabe, den ererbten Antijudaismus im christlichen Selbstverständnis zu überwinden und das christlich-jüdische Gespräch auf Augenhöhe zu führen, eine Herausforderung dar. Bevor wir in die Details gehen, könntest du uns einen kleinen Überblick geben, was sind für dich die schwersten Erblasten, an deren Abtragung wir immer noch sehr und beschäftigt sind und uns abmühen? Und danach gehen wir so in die Details.
Ich erzähle euch vielleicht von einem kleinen Ereignis, das vor ein paar Tagen geschehen ist. Ich habe mit Gemeindemitgliedern an einem biblischen Text gearbeitet. Es ging um Judas, Passionszeit, Judas, der Verräter. Und eine der Assoziationen eines Gemeindemitglieds, eines offenen, liberalen, kritisch denkenden Mannes war, und diese ganz emotionale Reaktion, und er hat sich selbst dann auch kritisch hinterfragt, ja, wenn ich dieses Wort Judas höre, dann klingt bei mir unmittelbar auch Jud an und dann bekomme ich ungute Gefühle. Für mich war das insofern nicht erstaunlich, als das ein Ausdruck dessen ist, was mir häufig begegnet. Es sind unterschwellige, ungute Gefühle, wenn das Wort Jude fällt, das Wort Judentum oder der Staat Israel in unserem gegenwärtigen Kontext, der ganze Nahostkonflikt, dann kommen ungute Gefühle auf, negative Gefühle. Das sind, auch wenn dann dieses Gemeindemitglied hat dann nicht gesagt, alle Juden sind Verräter, aber die Assoziationen gehen ganz schnell. Verräter, man kann sich nicht verlassen auf sie. Sie haben ja einen gesetzlichen Glauben und wir haben uns ja davon befreit. Unser Jesus hat das überwunden. Und mit diesen Vorstellungen geht ein abwertendes Urteil einher. Und wie immer die Vorstellungen im Detail aussehen, es ist dieses abwertende, unterschwellig immer abwertende Urteil, das dann zu weiteren, im schlimmsten Fall auch Handlungen führt.
Ja. Genau. Ich finde das jetzt interessant, auch in der Vorbereitung auf diesen Podcast für mich persönlich, bis hinein in meine Vorlesung etwas Ähnliches beobachtet zu haben bei mir selbst. Und ich bin da selber noch auf dem Weg, weil ich mich mit diesem Thema noch nicht so intensiv beschäftigt habe. Und ich würde damit gerne überleiten zu diesem ersten Punkt, wo wir es mal konkret werden lassen, nämlich die Lernschritte, die mittlerweile doch auch in der neutestamentlichen Wissenschaft geschehen sind. Ich hole da ein kleines bisschen aus, Christologievorlesung. Und ich habe mich dann immer wieder auseinandergesetzt, also in der Klärung Jesus, der Sohn Gottes, eine hohe Christologie, die davon ausgeht, es gibt eine zweite Person der Trinität und so weiter. Also die Frage nach der Gottheit Jesu, nach der Gottessohnschaft, aber jetzt auch die Frage nach der Messianität Jesu. Und ich erinnere mich, ich habe dann wunderbar versucht, die Messias-Erwartungen der damaligen Zeit den Studenten vorzustellen. Und ich war ganz stark darin zu zeigen, schaut hier Jesus in der Synagoge, seine Heimatstadt Nazareth. Und jetzt lässt er im Zitat von Jesaja 61, lässt er den Tag der Rache unseres Gottes, den lässt er weg. Seht ihr, da habt es. Und da konnte ich natürlich wunderbar auf der negativen Hintergrundfolie das kann ich erst jetzt sagen, damals konnte ich das noch nicht sagen, deswegen habe ich es ja gemacht, auf der negativen Hintergrundfolie eines bestimmten, von mir dem Judentum unterstellten Messias-Erwartung, konnte ich natürlich wunderbar deutlich machen, was ist die Andersheit, was ist die radikale Diskontinuität zwischen dem, was Jesus getan hat und so weiter. Ne? Und irgendwas ist doch da jetzt falsch dran. Hilf mir, hilf uns, was ist da falsch dran? Weil ich dachte, ich bin doch biblisch, ich mache doch meine Exegese. Ich nehme doch das, was jüdisch ist, wirklich auch als Grundlage, aber ich will doch irgendwie auch zeigen, dass mit Jesus jetzt da neue Nuancen reinkommen und dass da wirklich auch, ja, so dass man irgendwie auch weiß, was man an Jesus hat, wenn man an ihn glaubt. Ne? Also ich merke jetzt gerade selber, wenn ich mir zuhöre, das ist ja eine riesige Mischung, bring mal ein bisschen Licht rein, weil du sagst ja, nee, das funktioniert nicht. Du kannst das nicht so voneinander trennen. Jesus, der Jude.
Also ich kann dich als Christ gut verstehen. Also der Jesus, der bedeutet ja einem Christen und einer Christin doch wirklich sehr, sehr viel. Also ist so quasi to the heart, zum Herzen unserer Glaubenstradition. Okay, also von daher gutes Verständnis, viel Verständnis für dieses Bedürfnis. Okay, dieser Jesus, der ist doch was ganz Besonderes. Selbstverständlich für dich, für uns. Wenn wir historisch gucken, wenn wir gucken, in welchem Kontext sind diese Überzeugungen, dass Jesus der Messias und wie wir sagen, der Christus ist, wie sind die entstanden? Wie kamen die Menschen damals, vor 2000 Jahren dazu, in diesem Jesus von Nazareth, den Christus, den Messias zu sehen? Um das ein bisschen zu verstehen, ist es ganz wichtig, dass wir ganz viel lernen über die Vorstellungen, die damals allgemein zugänglich, weit verbreitet waren. Und wir haben ein riesengroßes Glück, dass wir so viel über diese Zeit und die Vorstellungen jener Menschen überhaupt wissen. Ein großer Teil stammt aus den Höhlen von Qumran. Da wurden ja 1948 von diesem Hirtenjungen ein paar Tonkrüge gefunden und in diesen Tonkrügen waren diese wunderbaren Rollen, in denen biblische Texte aufgeschrieben waren, älter als jeder Text, den wir bis dahin hatten, also aus der Zeit, aus der vorchristlichen Zeit. Es wurde die gesamte Rolle des Propheten Jesaja gefunden und das ist das noch Spannendere, es wurden Texte gefunden, die nicht biblisch sind, sondern die uns Einblick geben in Vorstellungen der Menschen jener Zeit, unter anderem auch Messias-Vorstellungen. Okay, und jetzt komme ich zu diesem Gegensatz, den du da so schön geschildert hast. Ja, also hier haben wir diese martialischen Vorstellungen eines Messias, diese Kriegsvorstellungen, der ist ein Krieger und die sind alle jüdisch und wir haben diesen friedlichen Messias und ja, das genau. Ist dann christlich, oder? Naja, okay. Also, wir lernen durch all diese Texte, die wir haben, es gibt tatsächlich Vorstellungen. Da kommt ein Kriegerfürst, der wird sein Volk befreien oder die Welt von allem Bösen. Diese Vorstellungen gibt es. Aber es gibt auch ganz andere Vorstellungen. Es gibt Vorstellungen von sanftmütigen, friedlichen Messiassen. Es gibt Vorstellungen von Messiassen, die werden Priester sein. Oder es gibt Vorstellungen von Messiassen, die werden zwar König sein, aber ganz anders als alle Könige, die wir kennen. Also die Vorstellungen, was ein Messias ist, wer ein Messias ist, die sind unglaublich breit. Und es gibt nicht die eine Vorstellung, gegenüber der wir eine andere, sogenannte christliche, abgrenzen können. Das gibt es nicht. Es gibt eine große Vielfalt. Und in diese jüdische Vielfalt von Messias-Vorstellungen gehören auch die Vorstellungen von Jesus als des Christus. Sie sind Teil dieser Messias-Vorstellungen, die damals von vielen Menschen, wir wissen nicht von wie vielen, aber von vielen Menschen in unterschiedlicher Weise geteilt wurden. In ihnen drückt sich die Hoffnung aus, dass nicht alles so bleibt, wie es jetzt ist. Wir müssen uns gleichzeitig vorstellen, diese Messias-Hoffnungen und Vorstellungen einer grundlegenden Veränderung der Gegenwart, der Welt, wie sie ist, die entstehen im Volk Israel zu einer Zeit, in der es sich in einer äußerst schwierigen Situation befindet. Real. Ich komme wieder zum Alltag zurück. Real. Sie sind Teil der römischen Provinz. Die Römer haben ein massives Steuersystem eingerichtet in allen Provinzen. Wenn wir von Steuern heute reden, dann schwingt gleich ein anderer Steuervogt damit im Gespräch, oder? Also, wir müssen uns vorstellen, es sind Menschen, die bedrückt sind, die unterdrückt sind, die Schwierigkeiten haben, ihren Alltag zu bestehen. Und daraus entstehen Hoffnungen, es wird nicht immer und ewig so bleiben. Gott, unser Gott, wird eines Tages dafür sorgen, dass wir wieder in Fülle leben können. Darum geht es in diesen Messias-Vorstellungen. Und wenn ihr noch was zu diesen christologischen Vorstellungen, die hohe Christologie und wie nah ist dieser Messias bei Gott, dann muss ich sagen, ja, diese Unterschiede zwischen hoher und niederer Christologie, die gibt es in dem Sinn auch nicht. Auf alle Fälle nicht aufgeteilt in jüdisch und christlich. Also die jüdischen Messias, die sind dann ganz irdisch und der christliche Messias, der ist das ganz himmlisch. Das ist eine kunterbunte Mischung. Diese Vorstellungen, die überlappen sich. Also es gibt Messias-Vorstellungen im antiken Judentum. Da ist der Messias manchmal der Engel Michael, also sehr nah bei Gott. Oder ist beinahe eine zweite Form von Gott. Also eine Art beinahe Gott, ganz nah bei Gott. Also diese Vorstellung, er kommt von Gott. Wenn wir von der Präexistenz reden in unseren Evangelium, im Johannesevangelium im Speziellen. Es gibt die Vorstellung, der Messias ist bei Gott und er kommt, er wird von Gott auf die Erde gesandt. Die gibt es in jüdischen Vorstellungen auch, in den antiken jüdischen Vorstellungen. Was ich sagen will, Ketrum Kensio, die Vorstellung von Jesus als dem Messias, die sind Teil der jüdischen Messias-Erwartungen, die sich dann in Jesus, für die Christus-Nachfolgenden, in Jesus, ich sage das, verdichten. Diese jüdischen Menschen, die davon überzeugt waren, Jesus ist der Messias, in Jesus hat Gott den Messias geschickt, die haben Bilder verwendet, die schon da waren und gesagt, das ist er, das ist dieser Jesus. Und wir kommen vielleicht noch genauer darauf hin, aber vielleicht hast du eine Nachfrage jetzt.
Also ich würde es einfach mal gerne so zusammenfassen, auch so wie ich das verstehe. Das heißt also, aus der ganzen Vielfalt an Vorstellungen, Hoffnungen im Hinblick auf eine messianische Figur, sagst du, lässt sich zunächst mal überhaupt nicht unterscheiden, was ist christlich und was ist jüdisch, sondern was wir als spezifisch christlich im Gegensatz oder im Kontrast zum Judentum oft gehört haben, ist es eigentlich, du hast es schön genannt, eine Verdichtung jüdischer Vorstellung. Das sind Juden, das ist jüdischer Glaube, das ist eine Variante. Und das stellt natürlich alles nochmal, was wir da auch in den Evangelien lesen, nochmal in ein ganz anderes Licht, so in diese Richtung. Würdest du sagen, so ist es ein bisschen...
Sehr gut zusammengefasst. Ja, ja. Okay. So ja. Würde ich, ja. Ja, das hast du sehr gut erfasst.
Ja, wir machen mal weiter. Ich nehme so wahr, viele Menschen, also innerhalb der christlichen Welt natürlich, haben irgendwie ihren Frieden damit, Jesus war Jude und ja, okay. Und haben dann aber das Bedürfnis zu sagen... Okay, dann war Paulus aber der erste Christ. Das muss ja jetzt klar sein, weil da sieht ja jeder die großen Unterschiede. Paulus hat im Grunde eine Weltreligion für alle verkündet. Judentum war eine Volksreligion für einige. Paulus hat ein gesetzesfreies Evangelium in die Welt getragen. Da war Gnade und Liebe allein. So im Judentum war irgendwie Observanz, ne? Viele Gebote, du musst dich dran halten und Speisevorschriften und so. Paulus und seine Leute haben das nicht gemacht. Die haben alles gegeben. dessen, was irgendwie ging. Juden, anders. Bei Paulus war Glaube der Weg zum Heil, zur Rettung, Vertrauen so. Und im Judentum halt doch irgendwie Werke, Verdienst, keine Heilsgewissheit. Das gibt's bis heute. Diese Vorstellungen sind bis heute stark. Man begegnet ihnen überall. Und da ist es dann schon aber auch ein Schock zu hören, es gibt inzwischen starken Forschungsansatz, das wächst auch, dass wir Paulus im Grunde sehen können als jemand, der sich sein Leben lang als Jude verstanden hat. Es gab noch gar kein Christentum zur Welt des Paulus. Das klingt so verstörend und ich war auch erstmal ein bisschen geschockt, als ich das irgendwie so vor 10 Jahren mitbekommen habe. Da musst du uns jetzt in kleinen Schritt mal reinführen, wie man auf so Ideen kommt.
Ja, der liebe Paulus. Okay, also Paulus sagt von sich, ist eigentlich ganz einfach. Also und dann, okay, das Komplizierte nachher. Aber eigentlich ist es ganz einfach. Also Paulus sagt von sich selbst im Philipperbrief, ich bin Pharisäer. Ja, wer ist denn Pharisäer? Wenn man Pharisäer ist, ist man Jude. Und er sagt nicht, ich war. Er sagt, ich bin. Im Philipperbrief. Okay, also Paulus sagt, ich bin Jude. Dann sagt er noch was, das ist noch steiler, auch im Philipperbrief. Und was die Gerechtigkeit aus der Tora, dem Gesetz angeht, da bin ich perfekt. Also ein perfekter Jude. Sagt er selbst. Das können wir nochmal beim Wort nehmen, oder? Also so erstaunlich dann wieder nicht. Erstaunlich ist eher, dass das so lange gedauert hat, bis das wir Neutestamentler und wer auch immer mal ernst genommen hat. So, also wir haben eindeutige Aussagen von Paulus. Er ist jüdisch, er bleibt jüdisch, er setzt das nicht in die Vergangenheit. Wie geht das jetzt mit all diesen Dingen, die du erwähnt hast? Gesetzesfreies Evangelium und nicht mehr koscher und so weiter und die Religion für die Welt und so weiter und so weiter. Okay, fangen wir mal hinten an. Ich denke, wenn Paulus betont, was die Gerechtigkeit gemäß dem Gesetz oder der Tora angeht, da bin ich perfekt, dann meint er doch wohl, ich orientiere mich für meinen Alltag an der Tora. Das heißt, ich esse koscher. Punkt. So. Oder ich natürlich verhalte ich mich so, wie das die Tora von mir erwartet oder wie ich das gelernt habe gemäß der Tora. Ich verehre keine anderen Gottheiten, das ist dann nicht so erstaunlich, oder? Der eine Gott, okay, ja, das ist klar. Was gibt's dann noch? Die 10 Gebote, die kennen wir ja auch. Die sind übrigens auch verbindlich für uns Christinnen und Christen, oder? Also so weit entfernt haben wir uns dann doch nicht. Okay, aber wie geht es jetzt nun mit seiner Verkündigung des sogenannten gesetzesfreien Evangeliums? Paulus sagt von sich selbst auch, es ist nämlich spannend, was er alles von sich selbst sagt. Er sagt im Galaterbrief, also ja, ich habe sehr viel gelernt von meiner jüdischen Tradition, also ich habe sogar meine Peers übertroffen, also meine Altersgenossen, nur Männer, so mit einer Bildung ausgestattet damals. Okay. Ich habe meine Glaubensgenossen übertroffen. Ich war ein sehr eifriger Schüler, sagt er, in meiner jüdischen Tradition. Und dann ist es geschehen, dass Gott mich, der hat mich ja schon vor meiner Geburt auserwählt, so wie Jeremia, schreibt er. Und der hat mich berufen, seinen Sohn unter den Völkern zu verkünden. Unter den Völkern. Und das heißt unter den nicht-jüdischen Völkern. Paulus sagt, ich bin berufen, diesen Messias unter den nichtjüdischen Völkern zu verkünden. Und der Clou der ganzen Sache ist, dass diese Evangeliumsverkündigung unter den nichtjüdischen Völkern diese Völker über Christus in eine Beziehung zum einen Gott ruft. Sie werden gerufen in die Beziehung zum einen Gott, weil jetzt messianische Zeit ist. Wenn der Messias gekommen ist, dann ist jetzt messianische Zeit. Und vielleicht erinnern sich einige, es gibt so Visionen beim Propheten Jesaja zum Beispiel. Da wird es einmal geschehen, dass die Völker zum Zion ziehen und den einen Gott erkennen. Das ist so quasi wie das Paradigma oder das Muster, auf dessen Hintergrund Paulus hinausgeht in diese römischen Provinzen und diesen Menschen aus den Völkern verkündet, die Zeit ist jetzt, der Messias ist gekommen, die messianische Zeit ist angebrochen, Gott wird sein Heil für die ganze Welt aufrichten, strömt her, ihr könnt jetzt auch zu diesem einen Gott gehören. Und jetzt kommt der Clou, nicht indem ihr jüdisch werdet, weil das war immer möglich, ein Übertritt, um zum jüdischen Volk zu gehören, sondern, und das ist der Clou, jetzt, weil messianische Zeit ist, könnt ihr aus den Völkern zu diesem einen Gott gehören über Christus. Ihr aus den Völkern gehört zu diesem einen Gott durch euer Vertrauen in den Messias Jesus. So. Und das heißt, und deshalb insistiert Paulus darauf, dass ihr aus den Völkern jetzt eben nicht jüdische Alltagstraditionen übernehmt und anfangt koscher zu essen und eure Knaben beschneidet am achten Tag und so weiter, sondern dass ihr als die Völker, die aus den Völkern, jetzt exklusiv diesen einen Gott gehört, verehrt, zu ihm gehört, ohne Wenn und aber als die aus den Völkern. Darum schreibt er zum Beispiel im 1. Thessalonicher Brief, prüft alles und behaltet das Gute. Ich verstehe das so, prüft alles aus eurer Tradition, aus eurer Kultur, was diesem Vertrauen in den Messias Jesus und dem Gott Israels, was dem nicht widerspricht, das nehmt ihr mit. Nur was dem widerspricht, lasst ihr außen vor.
Ich frage noch mal nach, das hätte ja dann eine ganz schöne Sache sein können, dass die in Jerusalem alles sagen, naja, ob dieser Jesus jetzt da lebt oder nicht, was weiß man schon. Aber wenn Paulus ja gar nicht bei uns jetzt hier großes Chaos macht, sondern durch die Welt läuft und da Anhänger für unseren Gott findet, why not? So, aber man hat ja ein bisschen den Eindruck, es gab auch Streit. Also man wollte ihn auch töten und es fallen dann auch in seinen Briefen polemische Spitzen. Er redet von altem und neuen Bund, er redet von dem Geist, der tötet und der Buchstabe, der tötet und der Geist, der lebendig macht. Er redet von den Juden im 1. Thessalonicher Brief, also wirklich so, dass sie im Grunde das Gericht Gottes über sich gebracht haben, dass sie verblendet sind, dass sie zum Glauben kommen müssen. Also die Kirchengeschichte hat ja eine Idee entwickelt, dass im Grunde das Judentum durch das Christentum abgelöst wird, dass es so eine Enterbungs- oder Ersatztheologie gibt. Judentum ist das Volk des alten Bundes und der ist ans Ende gekommen. Und jetzt ist ein neuer Bund. Gibt es nicht ein paar Verse bei Paulus, die man so lesen könnte, oder ist dieser Eindruck von Anfang an falsch gewesen?
Diese Texte sind anstößig und können so gelesen werden. Das ist die Herausforderung, vor der wir stehen. Die Tradition der Kirchengeschichte war ja nicht einfach verblendet. Also aus heutiger Sicht würde ich sagen verblendet. Aber aus damaliger Sicht, wie sich das entwickelt hat, ja, man kann das so lesen. Also bleiben wir beim Thessalonicher, wo Paulus sehr spitz sagt, diese Juden haben unseren Herrn getötet. Ich wünschte, Paulus hätte das nicht gesagt. Das wäre dann einfacher für uns heute, aber er hat es gesagt. Ich versuche das so zu verstehen, dass Paulus, es steht dort, das ist jetzt ein bisschen technisch, was ich sage, aber es steht dort ein bestimmter Artikel vor Juden. Und wenn im Griechischen ein bestimmter Artikel steht, dann ist das eine Betonung. Diese Juden haben Jesus getötet. Es ist immer noch anstößig, aber es ist nicht eine Pauschalaussage, dass alle Juden sind schuld am Tod Jesu.
Bestimmte Gruppe.
Es ist eine bestimmte Gruppe, also ihr meint, die damals da in Jerusalem waren, ist immer noch anstößig. Wir kommen vielleicht nochmal drauf. Aber okay, also es ist eine spezifische Aussage. Okay, und es ist historisch gesehen zu vermuten, dass mindestens eine gewisse Gruppe von jüdischen Autoritäten kollaboriert hat mit Rom und mitbeteiligt war an der Eliminierung Jesu. Also um das einfach mal so profanhistorisch auszuführen. Es gibt andere Aussagen, auch im Römerbrief, in meinem sehr geliebten Römerbrief, da sagt Paulus, Gott hat das Volk Israel verhärtet. Die können nicht sehen. Er sagt nicht, sie sind blind, aber sie sind verhärtet. Okay. Und viele dieser Worte oder diese Aussagen, die Paulus macht, die wurden dann im Verlauf der Geschichte natürlich aufgegriffen als absolute Aussagen. Okay. Das ist das eine. Und die andere Sache mit, bleiben wir mal bei dem. Und dann kommen wir doch zu Gesetz und Evangelium und Alten Neuer Bund. Okay, eins nach dem anderen. Okay, die Sache mit dieser Verhärtung. Paulus versucht zu verstehen, weshalb die Mehrheit seines Volkes nicht überzeugt ist, dass der Messias gekommen ist. Gute Frage, woran sieht man denn, dass der Messias gekommen ist? Woran sehen wir das?
Die ist eine Frage bis heute. Wäre ganz gut gewesen zum Beispiel.
Okay.
Ja.
Es ist nicht sichtbar.
Ja.
Es ist sichtbar nur im Glauben. Das ist eine Glaubensüberzeugung. Ich kann nicht rausgehen und sagen, dort und dort seht ihr, er ist gekommen. Das ist die Anfrage derer aus dem Volk Israel, ich spreche jetzt historisch, an diese junge Christusbewegung und sagt, ja, wo denn? Wo denn? Was soll denn das? Wir sehen nichts. Okay. Das führt natürlich zu Konflikten, wie du erwähnst. Das führt zu Auseinandersetzungen. Und wir kommen zu diesen Auseinandersetzungen auf historischer Ebene nochmal zurück. Aber Paulus versucht das zu verstehen. Was geht denn jetzt ab? Weshalb die nicht? Und weshalb aus seiner Sicht doch eine größere Anzahl von Menschen aus den Völkern, die lassen sich überzeugen. Und natürlich auch eine Gruppe aus den Juden. Ohne überzeugte jüdische Christusgläubige beginnt schon gar nichts. Also Paulus ist ein Protagonist von denen, oder? Der Petrus ist ein anderer und so weiter. Also wir sollten das nicht unterschätzen. Die haben diese Botschaft erstmal rausgetragen. Also es gab jüdische Christusnachfolgende. Und die haben keinen Gegensatz zu ihrer eigenen Tradition in dieser Messias-Überzeugung gefunden, sondern die haben das als Juden getan. Okay? Kein Gegensatz zur Tora und so weiter. Paulus erklärt im Römerbrief, das Ganze ist Gottes Plan. Und zwar hat Gott das Volk Israel verhärtet. Das war Gottes Tun. Deshalb sehen die nicht alle, was wir jetzt sehen. Ich wünschte zwar, alle würden das so sehen, aber offensichtlich hat Gott einen anderen Plan. Und zwar ist der Plan so. Es geht bei einem Fahrplan, oder? Also jetzt ist messianische Zeit und es vergeht noch ein bisschen Zeit bis zur Vollendung. Also wir sind in der Zwischenzeit, hat Albert Schweitzer das mal genannt. Und in dieser Zwischenzeit gibt Gott mit der Verhärtung Israels den Völkern die Chance, umzukehren von ihren verdrehten Wegen, von ihrem Götzendienst und allem, was damit verbunden ist, und auch den einen Gott zu erkennen, den einen Gott, den Schöpfer der Welt. Also es hat einen Sinn und einen Zweck, diese Verhärtung, sagt der Paulus, und zwar zum Guten für die Völker. Weil wenn Israel jetzt gänzlich schon alles gesehen hätte und der Messias ist gekommen und alle wären überzeugt, dann gäbe es ja gar keinen Platz und gar keine Zeit mehr für die Völker umzukehren. Also ist Israel verhärtet zum Guten für die Völker, dass die eine Chance haben, auch zum Heil zu kommen. So. Und was sagt er am Ende von Kapitel 11 im Römerbrief? Sagt er, und dann, also kommen die Vollzahl der Menschen aus den Völkern, ist umgekehrt, hat den einen Gott erkannt, bekennt sich zum einen Gott, Schöpfer Himmels und der Erde. Und dann wird der Retter kommen aus Zion und ganz Israel wird gerettet werden. Und ganz Israel ist Israel, das jüdische Volk, das ist niemand anders. Die Kirche hat das dann später anders ausgelegt. Da wird dann Israel zur Kirche und solche Dinge.
Die wahren christlichen
Bei Paulus, Gläubigen. Genau, genau. Bei Paulus ist Israel Israel. Das kann man auch exegetisch nachvollziehen.
Okay. Ja. So. Also das finde ich super spannend, gerade Römer 9 bis 11, da steht ja da alles. Und wenn man das ernst nimmt, kann man im Grunde nicht mehr so tun, als gäbe es einen jüdischen Gott und einen christlichen Gott, als gäbe es da einen Gegensatz im Glaubensverständnis. Das funktioniert ja gar nicht so. Aber offensichtlich hat es kirchengeschichtlich so stattgefunden, dass man eine Theologie ganz ohne Römer 9 bis 11 entwickelt hat und alles andere wurde dann auch schief. Ne? Kannst du uns das nochmal beschreiben? Die Gegensätze im Kopf sind ja oft der Gott des Alten Testaments, da ist es immer irgendwo mit Gesetz und Gehorsam und da ist immer so Zusammenwirkung. Der Gott des Neuen Testaments, das ist das Prinzip der Gnade. So, das haut ja dann nicht hin. Wie muss man da rangehen, Gesetz und Evangelium, Gnade und Werke?
Und wohlgemerkt, das gehört zum Kernbestand reformatorischen Glaubens. Also da geht's jetzt ans Eingemachte.
Da geht's ans Eingemachte. Also zwei Dinge. Man hat den Römerbrief bis zum Ende von Kapitel 8 gelesen. Und 9 bis 11, das waren dann so romantische Anhängsel. Der Paulus hat sich noch nicht so ganz gelöst von seiner Vergangenheit. So wurde das erklärt und naja, können wir ja verstehen, der arme Paulus und so, ist ja auch nur ein Mensch. Okay. Also das ist jetzt ein bisschen salopp gesagt. Aber so wurde der Römerbrief gelesen. 1 bis 8, da steht alles drin, was man wissen muss als gut reformatorischer Christ, als gut reformatorische Christin. Punkt und fertig, okay? Und der Rest, den können wir vergessen. Da ist noch ein bisschen Ethik hinten dran. Natürlich, man soll nett sein miteinander und so. Okay, ist ja klar. Gut, die Sache mit Gesetz und Evangelium, die wurde auch an Paulus festgemacht, oder? Also diese ganze Sache, keine Werke. Mit Werken, also mit diesen Werken des Gesetzes, erga nomu heißt das auf Griechisch, da wird man nicht gerecht, da kann man sich Gott nicht erkaufen. Stimmt, kann man nicht. Man kann sich mit seinem Tun Gottes Gnade nicht erkaufen. Genau. Würden die Juden aber genauso sagen.
Genau.
Würden die Juden aber auch sagen. Man kann sich Gottes Zuwendung nicht erkaufen. Durch nichts. Gott erwählt, Gottes Gnade ist vorlaufend jeder Beziehung zu ihm. Gottes Ruf, Gottes Gnade, Gottes Erwählung, Gottes Liebe, wie immer wir das nennen wollen, geht allem menschlichen Handeln voraus. Das ist grundjüdisch. Denken Sie wieder an Geschichten. So, wie war das mit Abraham? Gott hat ihn gerufen. Genesis 12. Wie ist das mit dem Volk Israel? Sie schreien in ihrer Not in Ägypten. Gott ruft sie hinaus. Also Gottes Zuwendung zu seinem Volk geht jeglichem Handeln des Volkes Gott gegenüber voraus. Das ist vorlaufende Gnade. Gott ist der Gott der Gnade in der hebräischen Bibel, in der jüdischen Tradition und konsequenterweise natürlich auch im Neuen Testament und in der christlichen Tradition. Es ist ein sowohl als auch und nicht ein entweder oder. Ganz, ganz wichtig. Gott ist jüdisch, ein Gott der Gnade. Gott ist christlich, ein Gott der Gnade. Selbstverständlich, weil der Gott Jesu ist der Gott Israels. Kann ja nur ein Gott der Gnade und der Liebe sein. Das heißt nicht, dass anything goes. Okay? Gott ruft in die Beziehung zu sich, ruft sein Volk in die Beziehung zu sich und über Christus ruft er uns Christinnen und Christen in Beziehung zu sich. In einer Beziehung sein heißt, auf einen Ruf in der Beziehung zu antworten auf das, was ansteht. Antwort. Und dazu gibt nach jüdischem Verständnis Gott seinem Volk die Tora. Eine Leitlinie, eine Hilfe, um diese Antwort in der Beziehung zu ihm leben zu können. Das ist kein Gesetz in unserem Sinn. Gesetz, also mit wenn du das nicht tust, dann wirst du gestraft und so. Also so das Strafgesetz, das ist kein Strafgesetzbuch. Auch wenn in diesem Buch in gewissen Stellen aufgeschrieben ist, es wird von dir erwartet, so und so zu handeln, du sollst, es wird erwartet, dass du deine Eltern ehrst. Daraus geht ja vor, ja, wenn du das nicht tust, dann hat das Konsequenzen. Jedes Handeln hat Folgen. Positive oder negative. Es gibt das Wort Strafe in der hebräischen Bibel nicht. Hebräisch gibt es kein Wort für Strafe. Es gibt nur Worte für Konsequenzen. Etwas hat eine Folge. Das ist ein Unterschied. Also in dem Sinn gibt es den strafenden Gott, den wir christlich so hochheben, gibt es gar nicht. Aber Handeln hat Folgen. Das ist der Punkt. Also wir sind gerufen, ob jüdisch oder christlich, in die Beziehung zum einen Gott, immer schon aus Gnade. Und aus diesem Ruf entsteht Verantwortung. Wir sind gerufen zu antworten mit unserem Leben auf diese vorauslaufende Gnade immer schon, auf diese Liebe Gottes immer schon, in unserem Alltagshandeln, ich komme zu meinem Lieblingsthema zurück, in unserem Alltagshandeln. Den Juden ist dafür diese Leitlinie der Tora gegeben. So lebt ihr als mein Volk. Uns Christen ist dafür das Beispiel des Lebens Jesu gegeben. Und die Schriften der hebräischen Bibel des Alten Testaments. Wir haben die ja nicht über Bord geworfen. Marzion hatte zum Glück keinen Erfolg. Also das war ein großer, weiser Schritt der alten Kirchenväter, dass da die Weichen so gestellt wurden und nicht anders. So.
Ich hätte jetzt Bock, das noch richtig zu vertiefen. Wir haben da leider gar nicht die Zeit dafür. Ne? Weil ich denke jetzt so in bestimmten konfessionalistischen Traditionen des protestantischen, evangelischen Glaubens wurde diese Geschichte dann natürlich absolut auf die Spitze getrieben, so dass ich jetzt fast spontan nachfragen würde, naja, so Land auf, Land ab, denkt man so, gerechter und damit auch strafender Gott versus liebender, vergebender Gott. Und das wäre der Unterschied zwischen Judentum und Christentum. Aber wenn das, so wie du sagst, sich so überhaupt nicht gegeneinander ausspielen lässt, dann geht ja auch die Profilierung der eigenen Gottesvorstellung auf Kosten einer den Juden unterstellten Gottesvorstellung, funktioniert dann ja nicht. Aber die Profilierung ist ja dann sogar noch weitergegangen, dass es ganz krasse Theologien oder Vorstellungen gibt, dass wir Menschen überhaupt nur Sünder sind und zu dieser Antwort gar nicht von Gott freigesetzt werden. Und dann haben wir die elenden Diskussionen in der ganzen, was ist überhaupt die Gnade Gottes und welche Rolle spielt da der Mensch und so. Da bin ich fast geneigt zu sagen, ja, da haben wir dann schon so ein paar Unterschiede, aber es sind nicht die Unterschiede zwischen Judentum und jüdischem Glauben und christlichem Glauben, sondern es sind einfach Unterschiede zwischen extremen Positionen innerhalb der Christenheit, die auch alle erklärbar sind, alle verständlich sind. Ich will da nichts verbiestern oder so. Es gibt da ganz gute Gründe, dass Leute da aufbegehrt haben und haben das eben in einer Weise scharf gestellt. Das so nur als Andeutung, das wäre jetzt mega spannend, da stundenlang drüber zu sprechen. Was mich aber jetzt doch noch interessieren würde, ist, also mir kommt es jetzt persönlich so vor, dass du so sagst, ja, lieber Andi, warte mal noch. So dieses Auseinanderlaufen von Judentum und Christentum, gib dem mal noch mehr Zeit. Das ist also definitiv nicht im Neuen Testament. Das ist viel homogener, viel einheitlicher. Schau die großen Identifikations- und Schnittflächen und die Übereinstimmungen an. Jetzt gehen wir mal 100 Jahre weiter. Also bei Paulus auch nicht, ne? Haben wir schon gesagt. Paulus war auch nicht dann der, er ist Jude und bleibt es auch immer. Aber Katty, wann, also heute haben wir zwei Religionen. Was würdest du denn sagen, wann driftet es dann doch auseinander? Und wann beginnt es auch, dass wir eben diesen für uns heute sehr fragwürdigen Reflex haben, dass man die eigene Identität bestimmt und das eigene Profil entwickelt und schärft. Und dazu hat man eben sozusagen die Polemik und auch das Ablehnen und das ja, in den Senkelstellen dann des Judentums nötig. Was würdest du sagen, wie kam es dazu und wann lokalisierst du das so auf der Zeitschiene?
Ein Vorspann dazu. Es gibt einen Unterschied, den ich auch schon im Neuen Testament festmachen würde. Die Überzeugung, dass jetzt mit diesem Jesus aus Nazareth der Messias gekommen ist, die wird ja nicht generell geteilt. Also es ist eine jüdische Vorstellung, gänzlich jüdisch, ich würde das 100-mal unterstreichen, ist keine nicht-jüdische Vorstellung, ist nichts Besonderes in dem Sinn. Aber dass gesagt wird, der ist jetzt gekommen, dass das festgemacht wird in einem historischen Menschen und dass daraus eine Bewegung entsteht von anderen Menschen, die davon überzeugt sind, das ist in anderen jüdischen Bewegungen so nicht entstanden. Das ist nicht antijüdisch, das ist nicht gegenjüdisch, aber das ist so eine Besonderheit, würde ich sagen. Dass daraus eine Bewegung entsteht, die sagt, ja, jetzt ist messianische Zeit, weil der Messias gekommen ist. Also da würde ich sagen, da ist schon ein Nukleus, der dann zu Unterscheidung führt. Das Problem, das entsteht, zum Beispiel ums Jahrhundert und dann später, ist, dass diese Unterscheidung, die durchaus da ist, zu einem Gegensatz wird. Also, ich sage es jetzt aus christlicher Sicht, wenn wir das so sehen, dann sind die anderen falsch gelagert. Dann haben sie Gottes Plan nicht gesehen. Und das wird nicht nur zu einer theologischen Unterscheidung, über die man stundenlang und tagelang und Jahre und Jahrzehnte lang diskutieren kann, sondern das wird zu einem Werturteil. Dort sehe ich den Kern des Problems. Es wird zu einem Werturteil, dass Christinnen und Christen angefangen haben, sich anzumaßen, meiner Meinung nach, ein Urteil zu fällen über ihre nicht überzeugten, sich auf den gleichen Gott beziehenden Nachbarn und sie damit so quasi aus dem Heil ausgeschlossen, also aus der Gottesbeziehung ausgeschlossen haben. Das war die christliche Ursünde, würde ich mal so sagen. Was steht es den Christen denn zu, über so etwas zu urteilen? Also das sehe ich im theologisch gesprochen. Das ist das, was entsteht. Es entsteht in einer spezifischen historischen Situation, die unglaublich schwierig ist. Wir gehen nochmal in die Antike, in dieses ferne, eigenartige Land, das wir eigentlich überhaupt nicht verstehen. So sage ich das immer. Also stellt euch vor, ihr reist in ein Land, da wisst ihr nichts, da versteht ihr nichts, da ist euch alles fremd. Also wir reisen nochmal dahin. Und in diesem fremden Land geschehen schreckliche Dinge. Also gibt es zum Beispiel einen Aufstand jüdischer Menschen, nicht aller, aber einiger, einen bewaffneten Aufstand gegen die Besatzung Roms in Judäa und in Jerusalem. Das führt zu einem Desaster, logischerweise. Wie kann diese kleine Minderheit gegenüber die Weltmacht, also das wäre dann irgendwie die Schweiz gegen die USA oder so, ja, ist auch wieder so ein Thema, aktuell, okay. Nicht so dramatisch, aber okay. Also es ist ein Desaster für das jüdische Volk und nach 70 und dann nach 132, da gab es nochmals einen Aufstand, einen letzten Aufstand des jüdischen Volkes gegen die römische Besatzung. Das führt dazu, 132, das führt dazu, dass es Juden verboten wird, in Jerusalem zu leben. Jerusalem wird dem Erdboden gleichgemacht und umbenannt in Aelia Capitolina und auf dem Tempelberg wird ein Jupitertempel errichtet und so weiter. Das sind die historischen Katastrophen, in die all diese Juden, die christusgläubig sind und diese Juden, die nicht christusgläubig sind, mit einbezogen sind. Die sind betroffen davon. Was soll das alles? Ist das jetzt Gottes Gericht? So denken manche Christinnen und Christen. Ah, das ist jetzt Gottes Gericht, weil die diesen Messias nicht anerkennen. Deshalb hat er sie gestraft. Ah, jetzt kommt diese ganze Strafgeschichte. Und das ganze Privileg oder die Erwählung und die Zusage und alles, was dem Volk Israel geht, ist jetzt übertragen auf uns. Hat man ja gesehen. Die sind quasi ausgelöscht worden. Die gibt's über kurz oder lang nicht. Wir tragen das Erbe weiter. Das geschieht in diesen Jahrzehnten nach 70 und insbesondere, ich glaube, 132 ist wirklich der Einschnitt. Weil da gibt es für jüdische Menschen keinen Ort mehr, an dem sie Gottes Präsenz glauben können, an dem sie sich versammeln können. Es gibt diesen einen Ort nicht mehr. Damit ist aus nicht-messianischer Sicht für das jüdische Volk eine ganz neue Herausforderung gestellt. Und wir wissen, das ist die Zeit, in der die Anfänge des rabbinischen Judentums lokalisiert werden. Damals, nicht mehr in Jerusalem, in Galiläa und in gewissen Diaspora-Gegenden, entsteht eine Bewegung, die versucht, jüdische Tradition unter den veränderten Bedingungen nach diesen Kriegen neu zu definieren, neu zu finden. Und daraus entsteht, was wir heute rabbinisches Judentum nennen. Das ist das Judentum, das wir kennen, in seiner ganzen Vielfalt wieder. Okay, das gibt es nicht, das rabbinische Judentum. Es gibt diese große, große Breite. So, und christlicherseits beginnt eine andere Konsolidierung. Also diese christusgläubigen Gruppen, wie gesagt, die beginnen zu formulieren, das jüdische Volk ist jetzt gestraft und wir sind jetzt die das Erbe weitertragen. Das ist das eine. Es ist so eine Art Machtkampf unter der Schirmherrschaft, in Anführungszeichen, das ist ironisch gemeint jetzt, unter der Schirmherrschaft Roms. Weil beide sind ja aus römischer Sicht so ein bisschen fragwürdige Gruppen. Also die Juden, die haben ja diesen Aufstand gemacht. Die sind subversiv, das sind Rebellen. Da muss man immer ein bisschen gucken. Hä? Also die könnten ja wieder mal, da sind die Römer sehr, sehr, sehr auf Draht. Und dann sind da diese anderen Gruppen, die sagen, sie sind auch irgendwie jüdisch oder alte Tradition, aber die sind überzeugt, da ist ein Typ gekommen, der behauptet, er sei ein König, oder die behaupten, der sei ein König. Der wurde ja aber als Krimineller, als Rebell von den Römern hingerichtet. Also was soll man jetzt von denen halten? Und die sind nicht jüdisch. Diese Bewegung wird immer unjüdischer. Also diese Bewegung wird immer mehr eine Bewegung der nicht-jüdischen Christus-Anhänger. Jetzt muss ich noch was vorschieben, okay? Diese ganze Geschichte, die hat auch damit zu tun, dass von Roms Gnaden alle Menschen unter deren sogenannter Schirmherrschaft ja nach ihrem Glauben selig werden konnten. Solange sie die römische Oberhoheit nicht in Frage stellten. Das hieß auch, solange sie zumindest die kapitolinische Trias, Jupiter, Juno und Minerva als Obergottheiten akzeptierten. So. Ausnahme, wissen wir, waren die Juden, da gab es eine Spezialabmachung, okay, die machen das nicht, haben die Römer sehr früh begriffen, mit denen muss man nicht weiter über das verhandeln. Wir machen eine Spezialklausel der Unterwerfung, die opfern dann dafür jeden Tag im Tempel für das Wohlbefinden des Kaisers. Okay, kann man so machen.
Bilaterale Verträge.
Genau, bilaterale Verträge, genau. Wie ist das? Okay, alles geritzt und so, okay, und dann, nachdem der Tempel zerstört ist, okay, bilateraler Vertrag wird geändert, jetzt bezahlen die Juden den Fiscus Judaicus, also eine Spezialsteuer, mit der dann der kapitolinische Tempel Jupiter in Rom unterhalten wird. Ist eine Spezialabmachung, so geht das. Die werden in Ruhe gelassen diesbezüglich. Aber jetzt gibt es ja eben diese Menschen, die wollen auch nicht Jupiter, Minerva und Juno als Obergottheit und damit die römische Herrschaft als gegeben akzeptieren. Also die würden nicht vor dem Kultbild irgendwie ein Rauchopfer oder weiß ich nicht was darbringen, muss man sich ganz unscheinbar oder ein Blümchen hinlegen oder so. Die machen das nicht, weil die behaupten, wir haben auch nur einen Gott, wie die Juden. Oder? Ja, da gibt's jetzt aber keine bilateralen Verträge, oder? Weil der bilaterale Vertrag, der gilt ja nur für die Juden. Und nicht für die, die nicht Juden sind und nun auch so eine Spezialklausel haben wollen. Denen wird die nicht gewährt. Und damit sind diese Christinnen und Christen natürlich viel gefährdeter, wenn die Römer mitkriegen, und das kann der Magistrat da um die Straßenecke sein, das ist dann nicht immer große Verfolgung oder so, sondern der Magistrat um die Straßenecke kriegt mit, dass der Nachbar kommt nicht mehr da zum Schrein, wo wir da immer unsere Sache machen am Samstag oder was auch immer. Der legt keine Blumen mehr dahin. Was ist denn mit dem los? Der stört den sozialen Frieden. Der destabilisiert unsere Gesellschaft. So kommt es dann zu diesen Ausschreitungen oder diesen Schwierigkeiten, die die Christinnen und Christen haben. Ne? Ja. Und damit verschärft sich der Gegensatz zwischen nicht messiasgläubigen Juden, also das, was rabbinisches Judentum wird, und diesen Christusgemeinden, die nicht mehr jüdisch sind, weil die stehen in Konkurrenz gegeneinander. Also gegenüber Rom. Versteht ihr nicht miteinander so sehr? Ja, da konnte man, wie ich gesagt habe, man konnte jahrzehntelang über diese Vorstellungen verhandeln. Aber hier gibt es wieder im Alltag konkrete Probleme. Und die führen zur Abgrenzung gegeneinander, zur Diffamierung gegeneinander unter dieser Oberherrschaft Roms, die dann auch eben zu diesen scharfen Feindschaften schließlich führen, weil es um Existenzbedrohung geht.
Sehr spannend. Wir müssen schauen, was wir damit jetzt machen. Ne? Boah. Also du hast uns einen Text geschickt, da schreibst du selbst, das Christentum hat versucht, die Identität des Judentums zu übernehmen. Und hat so getan, als hätten die Juden ihre Identität verloren. Und das ist 1800, 1900 Jahre so gewesen. Und du schreibst, dieser Identitätsklau wurde christlicherseits erst in den letzten Jahrzehnten überhaupt wahrgenommen. So, ich finde, wenn wir das wirklich ernst nehmen, haben wir eine hochverdiente Identitätskrise, weil wir haben so getan, als gäbe es unseren Gott, den christlichen Gott, den biblischen Gott. Und als gäbe es dann noch so verirrte Juden, die bekehren sich schon noch oder Gott klärt das. Jetzt müssen wir im Grunde anerkennen, wir glauben an Gott, können aber überhaupt nicht behaupten, die einzig Legitimen zu sein, die das irgendwie tun, müssen jetzt im Grunde anerkennen, nein, wir sind nicht das einzige Volk Gottes, da gibt's andere. Also für mich war das viele Jahre lang schon eine Krise, wo ich gemerkt habe, da bin ich gleich drauf eingestellt. Wir sind ja selbst innerchristlich gewöhnt, wahren und falschen Glauben, ihr Lehrer, Heretiker, Abweichung und so. Und jetzt gibt's ja andere Religion oder anderer Weg oder andere Praxis der Gottesverehrung, das legitim zu finden. Ich habe lange gebraucht, das auch schätzen zu lernen, als Befreiung zu entdecken. Es ist gut, rauszukommen aus dieser Versteifung, ein Weg, eine Wahrheit, eine Lehre, ein Bekenntnis und so, weil wir haben ja irgendwie alle drunter gelitten, auch innerchristlich haben wir dran gelitten. Wie machst du das? Was ist für dich heute eine christliche Identität, die du gut verantworten kannst, angesichts dessen, was du uns beschrieben hast?
Kurzfassung. Ich bin Christin, bezogen auf den einen Gott, der mir in Christus geoffenbart worden ist, als Schwester meiner jüdischen Brüder und Schwestern, denen Gott am Sinai sich geoffenbart hat. Er hat mich in eine Beziehung zu sich gerufen, uns in eine Beziehung zu sich gerufen, auf diesem Weg. Das Volk Israel hat er schon lange vorher in eine Beziehung zu sich gerufen. Und wir am Ende der Zeiten, wenn alles in allem sein wird, uns begegnen wird, das werden wir sehen. Das war jetzt die Kurzfassung. Die längere Fassung ist, christlicherseits kann ich meine Identität nicht verstehen ohne einen Bezug auch zum heutigen Judentum oder zu heutigen jüdischen Menschen. Weil ein Teil meiner Tradition ist verwurzelt in dieser Tradition. Es ist wie ein Kollege hat das mal gesagt, wir leben wie eine zweifache Nachgeschichte des Rufes Gottes in einer Beziehung zu ihm. Eine zweifache Nachgeschichte. Und für mich ist das ein hilfreiches Bild. Wir beziehen uns auf die gleichen Traditionen in der hebräischen Bibel, Altes Testament, Tanach. Wir verstehen sie verschieden. Eine Kollegin hat ein Buch geschrieben, das heißt, die Bibel lesen mit und ohne Jesus. Die gleichen alttestamentlichen Geschichten lesen. Wie lesen wir sie? Wir lesen sie durch verschiedene Brillen. Das ist legitim. Weil wir kommen von woanders her. Aber wir beziehen uns auf die gleichen Geschichten. Auf unterschiedliche Weise. Das kann unglaublich bereichernd sein. Wir können unglaublich viel voneinander lernen. Ich habe sehr viel gelernt von meinen jüdischen Rabbinatsstudierenden. Unglaublich viel. Es ist eine so reiche Tradition. Sie haben mir die Augen geöffnet für Dinge, die ich vorher nicht gesehen habe. Das heißt nicht, dass meine Tradition mir nicht auch Augen öffnet oder Ihnen Augen öffnen kann. Also wir können lernen voneinander. Wir sind wie Lerngemeinschaften gemeinsam unterwegs, bezogen auf die gleichen Traditionen. Unsere jüdischen Freunde durch ihre Auslegungstradition, die sich dann im Mishnah und Talmud verdichtet hat, und wir durch unsere Auslegungstradition, die sich durch die Brille des Christusereignisses und dann in unseren kirchlichen Traditionen verdichtet hat. Das ist eine unglaublich reiche Geschichte. Aber wir Christen, wir können es nicht ohne diesen Bezug auf unsere jüdischen Brüder und Schwestern. Wir können es nur mit. Und zwar, ich sage das manchmal so, christliche Identität hat sich immer auf jüdische bezogen. Unglücklicherweise über eine viel zu lange Zeit in negativer Abgrenzung. Wir sind nicht so wie die. Und das war nicht nur eine Unterscheidungsaussage, sondern eine negative Aussage. Die sind schlecht und wir sind gut. Vielleicht ist die Chance, die wir heute haben, diese immer schon bestehende Beziehung auf andere Beine zu stellen oder dieses Vorzeichen umzudrehen. Muss das denn so sein, wenn wir anders sind, dass die anderen schlechter sind? Ist das nicht auch ein Reichtum? Können wir diese Beziehung nicht auch positiv ausdrücken? Nicht, um die Unterschiede zu verwischen. Wir sind verschieden. Es gibt, wie ihr gesagt habt, es gibt heute zwei große religiöse Traditionen, die heißen Christentum und Judentum. Das müssen wir nicht verwischen. Das ist so, geschichtlich gesehen ist das so entstanden unter bestimmten Bedingungen. Und es gibt gute Gründe dafür, dass das verschiedene Traditionen sind. Das heißt, und wir sollen diese Unterschiede wirklich nicht verwischen. Differenz ist nicht etwas Negatives. Differenz anerkennen heißt, das Anderssein des anderen als Bereicherung wahrnehmen können. Und in dem Sinn wird doch auch unser Bild von Gott, unsere Gotteserfahrung, unglaublich viel reicher. Weil wir doch weder sie noch wir das Ganze sehen. Ja, da komme ich zurück auf Paulus. Wie hat er gesagt? Jetzt sehen wir in einem Spiegel, unklar. Dann werden wir sehen. Wir sind im Jetzt. Und diese Unklarheit, die kann sich ein bisschen erhellen, vielleicht dort und dort, wenn wir miteinander lernen, die Erfahrungen teilen, die Schönheit sehen in der Spiritualität der anderen und damit unsere eigene vertiefen, unseren Jesusbezug vertiefen lernen und damit auch unseren Gottesbezug vertiefen lernen.
Ja, vielen Dank für das Gespräch heute. Das hat uns nochmal so richtig viel Neues von Gott gegeben. Für alle Zuhörenden, unsere Staffel Neues von Gott endet und sie endet nicht, um das dialektisch zu sagen. Wir machen eine kleine Jesus-Verlängerung. Ne? Ist ja schon nach Ostern, wenn ihr uns jetzt hier hört. Wir nehmen es vor Ostern auf, ihr seid schon danach. Wir machen eine Jesus-Fortsetzung, Kreuz, Auferstehung. Jesus heute, die Fragen aus diesem Gespräch, da können wir noch mal ein bisschen drüber reden. Und so. So geht's weiter. Wir verabschieden uns. Vielen Dank, Kathi, für all das, was du uns mitgebracht hast heute. Ja,
klasse. Vielen Dank.
Danke für die Gelegenheit. Das hat wirklich Spaß gemacht. Ja. Im guten Sinn. Man soll Freude haben an dem, was man teilen kann.
Ja. An der Tora, am Podcast, an allem, was du kommt. Genau. Vielen Dank. Genau. Und wir hören uns wieder. Macht's gut. Ciao.